Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier bei euch zu sein und ihr habt Glück, ich schreibe keine Gebrauchsanweisung. Das wäre schrecklich und das würde dem guten Ruf von Miele wahrscheinlich schaden, aber ich habe doch etwas damit zu tun. Aber heute soll es nicht darum gehen. Ich möchte jetzt zu Beginn einmal ganz kurz beten, bleibt gerne sitzen. Ja, lieber Herr, wir haben gerade uns gegenseitig zugerufen und uns ermutigt, nur zu glauben und das Heil von dir zu bekommen. Und das ist schön, dass es bei dir dieses Heil gibt und dass du es bist mit deinem scharfen Wort, was Herzen öffnet, was auch Wunden, die eitern, öffnet, um sie wirklich gänzlich zu heilen. Und wir bitten dich darum, dass du heute unter uns bist, durch deinen Geist und genau dieses vollbringst. Amen. Ich habe ein bisschen was zur Erfrischung mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr das. Das ist das Wiesenbad. Und das ist schon gute 2-3 Jahre her, als ich da mit den Schwimmflügeln unterwegs war und so vor mich hin planschte als kleiner Dötz und merkte plötzlich, dass ich irgendwie immer mehr zu dieser Rutsche dort vor Ort hingezogen wurde. Da gab es so eine Strömung scheinbar. Ich denke davon, dass, weil da so Wasser aus dieser Rutsche runterplätschert und unten sind so Düsen und das brauscht und brodelt und irgendwie zieht das scheinbar an. Und ich als jünger Dötz, ich habe echt Angst bekommen. Ich habe Panik bekommen. Ich dachte, wenn ich da jetzt runtergerate, dann ist es um mich geschehen. Das sah für mich echt bedrohlich aus. Und vielleicht war es so auf dieser Höhe von diesem Menschen auch, dass mich plötzlich jemand packte und rauszog aus diesem Sog. Also ich selber, ich stand dort in meiner Ohnmacht, also Ohnmacht heißt ja so viel wie, ich habe keine Macht mehr über die Situation, das ist Ohnmacht. Ich stand dort oder ich schwamm dort gegen diese Strömung, aber ich kam nicht raus. Ich habe versucht umzukehren von der Gefahr, wir haben ja die Tageslosung heute schon gehört, kehrt um, weil ihr so weit weg seid von Gott. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Und dann packte mich plötzlich jemand und zog mich raus. Und das ist nämlich der zweite Teil der heutigen Jahreslosung aus dem Timotheus, wo es darum geht, dass Jesus da ist und rettet. Dass er uns herausrettet. Ich wurde herausgerissen aus diesem Sog und jemand hat sich einfach meiner erbarmt und hat mich dann auf einen Platz gestellt, wo ich wieder stehen konnte. Und ja, ich war sehr glücklich und dankbar und so. Und ich war so erleichtert, dieser Gefahr entronnen zu sein. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Was ich nicht mehr gemacht habe, ist in der nächsten Zeit, solange ich diese Schwimmflügel hatte, dass ich wieder dort in die Nähe hingeschwommen bin. Ich habe daraus gelernt. Erfahrung. Erfahrung macht was mit uns, sie prägt uns. Ich wusste, da schwimme ich nicht mehr hin. Das habe ich für mich ganz klar so auch erkannt und es dann sein gelassen. Wenn ich jetzt auf mein geistliches Leben gucke, dann kommt es mir aber so vor, als ob ich doch immer wieder es irgendwie vergesse, dass ich gerettet wurde und wovon ich gerettet wurde. Und immer wieder fische ich so um diese Rutsche herum und komme in eine Gefahr. Etwas passiert mit mir dadurch und mit meinem Umfeld. Jemand leidet, wenn ich mich auf den falschen Weg begebe. Und hierüber möchte ich weiter mit euch nachdenken und habe das Thema genannt, im Sturm Schwein haben. Und tatsächlich hat das mit der heutigen Geschichte zu tun. Wenn wir in einer Ohnmacht stecken, und das ist unser Leben, dass wir immer wieder ohnmächtig vor etwas stehen und keinen Einfluss mehr auf eine Situation haben, ja, dann fühlen wir uns ohnmächtig und wir kommen nicht weiter. Wir werden zerrissen von unserem Leben, von dem, was auf uns einprasselt, wo jemand was von uns will. Und wir können uns eigentlich gar nicht mehr davon lösen. So fühlt sich für mich mancher Lebenssturm an. Und ich möchte es eigentlich nicht, aber ich habe keine Kontrolle. Und das ist vielleicht das, was auch die Jünger damals auf dem See erfahren haben, als Jesus in Ruhe schlief auf dieser kleinen Schüssel und sie kämpften um ihr Überleben. Da waren Mächte und Gewalten und sie kamen eigentlich selber gar nicht daraus, bis plötzlich jemand die Situation am Schopfe packte und die Jünger aus dieser Gefahrenzone herausholte. Und dann könnten wir sagen, die Jünger haben Schwein gehabt. Vielleicht können wir die Rückkopplung noch ein bisschen in den Griff kriegen. Dankeschön. So, und die Jünger hatten also in ihrer Situation Schwein gehabt. Es ging ihnen also irgendwie wieder besser und der Sturm war plötzlich weg und sie waren auf seichtem Gewässer unterwegs. Ihnen ging es gut. Sturm geschafft, alles ist gut. Und dann landen sie plötzlich an einem Ort, und das ist ein heidnisches Gebiet gewesen, wo sie nachher hinkamen, das Gebiet der Gerasena. Und es scheint, als ob sie dort der nächste Sturm erwartet. Als ob es weitergeht und wir werden uns gleich dann mit diesen Schweinen, aber auch mit dieser Ohnmacht beschäftigen, die Menschen in der Nähe Gottes irgendwie erlebt haben und was dann passierte. Also im Sturm, in unserer Ohnmacht Glück haben, Frieden haben, Ruhe haben, wie kriegen wir das hin? Gerade auch als Leben oder in unserem Leben als Christen. Und dazu möchte ich jetzt in Markus Kapitel 5 reinschauen, das ist die Geschichte von heute. Und dort geht es um den besessenen Gerasener. Und jetzt wollen wir mal zusammen ein Stück weit lesen. Und dort heißt es: So gelangten also die Jünger und Jesus an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener, also in dieses heidnische Gebiet hinein. Und Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, da begann der Sturm, der nächste Sturm. Er war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Und dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, um ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügeln und schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Und der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, er warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen: Verlass diesen Mann, du böser Geist. Und dann fragte Jesus: Wie heißt du? Und der Geist erwiderte: Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wenn man mich fragen müsste, wie ist eigentlich die Hölle, dann finde ich, haben wir hier eine Beschreibung des Ganzen. Wer Hölle auf Erden erleben will, der findet sich dort wieder. Dort sind wir in unserer Ohnmacht zwischen Stadt, wo das Leben ist, wo es Sicherheit gibt, wo alle zusammenhalten, und wir sind bei den Gräbern und irgendwo dazwischen, so wie dieser besessene Mann, dem es wirklich nicht gut ging, der dann auf Jesus zustürmte. Ohnmacht zwischen Dorf und Friedhof. Wie könnte die Geschichte gewesen sein von diesem Besessenen? Ich weiß es nicht, aber es ist selten so, dass ein Besessener besessen wird, weil er angenießt wurde. Das ist nicht einfach irgendeine kleine ansteckende Krankheit. Das passiert wahrscheinlich auf Raten. Und wir haben das bei Jonathan eben im Zeugnis gehört. Vielleicht ist das so eine Situation, dass man ohnmächtig in seiner Situation dasteht, weil die Familie plötzlich zerbricht, die Eltern lassen sich scheiden und plötzlich liegt alles da. Und man sieht, man hat keine Kontrolle, man hat nur noch Ohnmacht, man möchte raus aus dieser Lage, aber es geht nicht. Und dann steht man da verzweifelt. Und man möchte das doch gar nicht. Man möchte doch gerne Kontrolle haben, wie in so einem Boot. Man möchte doch das Ruder in der Hand halten und es geht nicht. Und was hat der Jonathan gemacht? Er hat sich ganz bewusst zu diesen Freunden gestellt. Er hat ganz bewusst Sachen gemacht, die nicht richtig waren. Irgendwie hat diese Ohnmacht ihn dahin getrieben. Und vielleicht war es bei diesem Mann in der Geschichte auch so. Ein Schicksalsschlag. Eine kaputte Familie, ein Leidensweg bei ihm selbst. Vielleicht war er schwach und er hat sich gesagt, ich möchte stark sein. Vielleicht wurde er irgendwann mal niedergemacht und hat sich gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Ich werde alles tun, um dort rauszukommen und diese Ohnmacht nicht nochmal zu erleben. Irgendetwas hat er erlebt, was sehr schlimm in seiner Vergangenheit gewesen sein muss, dass er sich plötzlich geöffnet hat für Alternativen, für einen anderen Weg und hat gesagt, vielleicht kriege ich ja woanders Hilfe, irgendwie, damit ich wieder diese Kontrolle übernehmen kann. Und dann landet man plötzlich auf dem Friedhof bei den toten Werken. Friedhof ist Endstation, Einbahnstraße, Hoffnungslosigkeit. Es ist nichts Konstruktives an einem Friedhof. Da werden die Toten nicht wieder auferstehen zu diesem Zeitpunkt. Da ist nichts, was einem irgendwie nach vorne bringt, außer Trauer, Leid, Einsamkeit, Schmerz. Hier auch noch sozusagen die Unreinheit, die man damit verbunden hat. Und dieser Mann war dort, ganz weit und verlassen von Gott und von Mensch. Und dann denke ich daran, dass der Satan wie ein Löwe ist, der ja brüllend umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Ein Löwe, der bleibt außerhalb des Dorfes, der kommt nicht hinein. Nein, er wartet, bis jemand nach draußen kommt, sich separiert von der Herde und den greift er an. Das ist doch viel einfacher. Und ich glaube, dass Satan das bis heute genauso mit uns versucht, mit seinen Helferlein, mit seinen dämonischen Kräften. Er versucht, das Herald-Lager zum Wanken zu bringen. Er versucht, unser Leben irgendwo zum Wanken zu bringen. Er versucht, zu zerstören und um irgendwo Scherben zu hinterlassen. Und er guckt auch in dein Leben hinein und guckt, an welcher Stelle kann ich diesen Menschen wohl packen? Wo kann ich ihm und sein Umfeld gefährlich werden? Wo hat er ein Ohnmachtsgefühl, das ich versuche zu erfüllen? Statistisch gesehen gibt es heute unter uns wiedergeborenen Christen hier im Saal Menschen, die Pornografie konsumieren. Es gibt statistisch gesehen Menschen unter uns, und nicht nur die Jungen, die magersüchtig sind, die Bulimie haben. Unter uns gibt es Menschen, die vom Alkohol nicht mehr lassen können. Es gibt Menschen, die an der Karriere festhalten und das das Wichtigste ist. Es gibt Menschen, die in ihren Gedanken komplett gefangen sind, auch hier, und sich davon gar nicht lösen. Und so gibt es ganz viele Themen, die uns tote Werke machen lassen, wo wir eigentlich in der Stadt sein wollen, bei anderen Menschen, dort, wo es gut ist, aber irgendwie schaffen wir es nicht und wir werden immer weggerissen hin zu diesen toten Werken, zu den toten Taten. Und das müssen gar nicht diese schlimmen Beispiele sein, aber sie zeigen uns, dass in uns eine Ohnmacht ist, die wir ausfüllen wollen. Dass wir sie irgendwie kompensieren wollen mit etwas anderem, aber es wird dadurch gar nicht besser in unserem Leben. Unser Minderwert wird nicht dadurch besser, indem wir eine Topfigur haben. Wir werden auch nicht größer und besser als der andere, weil wir die beste Karriere machen. Wir werden nicht erfüllt und unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt mit Pornografie. Das geht einfach nicht. Wir meinen es, aber es bringt uns eigentlich immer weiter weg von Gott und es zerstört uns und unser Umfeld und hinterlässt Schaden. Welche Themen hast du in deinem Leben, denn du verzweifelt versuchst, von dieser Rutsche wegzukämpfen, dich hinzukämpfen auf das sichere Ufer? Ich merke das bei mir, wenn ich hier im Gottesdienst sitze und singe mit die Lieder und wenn ich merke, ich schweife ab in meinen Gedanken. Manchmal sind das genau diese Themen, wo ich versuche, mich irgendwie mit etwas anderem zu erfüllen, in meiner Ohnmacht, in mir selbst. Und das erleben wir im Kleinen und im Großen. Wir sehen es auf der Weltbühne, der Mensch will Frieden schaffen, aber er zerkriegt sich. Der Mensch will keinen Hunger, aber er steckt das ganze Geld in die Panzer, was man gebraucht haben könnte, um den Hunger auf Erden zu stillen. Wir wollen, aber wir schaffen es nicht. Wir wissen es, aber wir kriegen es irgendwie nicht gebacken. Römer Kapitel 7. Meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Das ist die Sünde in uns. Und wenn wir jetzt mal zurückspulen zu Adam und Eva, denen ging es gut. Die hatten damals alles im Garten Eden. Und doch war scheinbar ein Stück weit Ohnmacht in ihnen. Irgendwas fehlte ihnen, sodass sie sagten, hey, ich will mehr. Wir wollen so sein, so allmächtig sein wie Gott. Wir wollen selber die Kontrolle haben über alles. Und diese Sünde, die dadurch entstand, es war ja Satan, der da wieder zugegriffen hat, die Sünde, die verfolgt dich und mich. Jeder von uns hat sein Thema mitgebracht. Und jeder von uns weiß, dass der Wunsch, es richtig zu machen, gegen die Realität anstinkt. Und dass wir es gerade nicht schaffen, dass wir irgendwo unsere Unfreiheiten haben, unsere Sünden. Und dass wir automatisch eigentlich immer wieder hin sind auf dem Weg zu den Gräbern. Und wenn du meinst, na, das betrifft mich alles nicht, dann sind es doch die kleinen Gedanken. Dass ich sage, hey, heute habe ich doch eigentlich was Gutes getan. Für Gott, ich habe es doch gut gemacht. Und im Endeffekt steckt da vielleicht schon wieder dieses Denken dahinter. Ich muss was Gutes tun. Ich muss was Gutes tun, damit ich gut genug vor Gott bin. Also auch hier wieder das Thema Kontrolle selber an sich greifen, um etwas zu leisten und zu schaffen. Doch das sind tote Werke auf den Gräbern. Und da kann es auch sein, dass ich sage, ich bin besser als der andere. Oder der ist schlechter als ich und ich habe schon plötzlich ein Beziehungsproblem. Ich stelle mich auf eine andere Stufe, ich distanziere mich von meinen Mitmenschen und gleichzeitig von Gott und bin eigentlich auf den Gräbern unterwegs und nicht in der Stadt, wo es mir eigentlich gut geht, wo ich Heil für mich empfinde. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was soll das ausheben? Warum so schlechte Stimmung, die er hier mitbringt? Ich glaube, es ist tatsächlich total wichtig. Weil wir haben das Kreuz dahinter und wir wollen doch alle das Kreuz wertschätzen. Und wir wollen doch eigentlich weg aus der Gefahrenzone. Wir wollen doch Heil in unserem Leben und es gut haben. Und ich glaube, dass wir dann nicht daran vorbeikommen, uns auch dieser Realität zu stellen, dass es da einen Vorhof der Hölle gibt, dass wir alle irgendwie ein Stück weit davon auch gefangen sind und dass es an uns und in uns etwas zerstört. Ja, ich weiß, wir wollen alle motiviert werden. Wir wollen von der Gnade und der Liebe Gottes hören. Und dass alles vergeben ist, dass es alles im Äußersten mehr ist. Wir haben es gesungen und das stimmt auch. Doch gerade da besteht diese eine Gefahr, dass es uns plötzlich gar nicht mehr irgendwie anspricht, dass es für uns in eine Bedeutungslosigkeit rutscht, weil wir versuchen ein Stück weit ja, das Ganze zu verdrängen, was in uns abgeht, der Sturm, diese Ohnmacht. Ich erinnere mich noch daran, als ich mit einem lieben Mann joggen war und er sagte irgendwann, er war sehr krank, ich kann nicht mehr. Ja? Und ich sagte, okay, lass uns gehen, das ist kein Problem. Und er sagte, nee, lass uns weiterlaufen, ich möchte diesen Schmerz spüren, ich möchte überhaupt noch etwas empfinden. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir gefangen sind von der Sünde an vielen Stellen unseres Lebens, dass es diese Ohnmacht ist und wir uns einfach sagen, ich gebe auf. Und ich muss euch sagen, ich stehe hier vorne, aber nicht, weil ich besser bin, überhaupt nicht. Ich muss euch sagen, dass ich oft genug sage, ich möchte eigentlich aufgeben. Schon wieder versagt, schon wieder das getan, schon wieder. Eigentlich passt das nicht mehr in mein Leben. Und so wie ich lebe, das passt irgendwie nicht. Das ist doch gar nicht authentisch. Ich will das doch gar nicht. Vielleicht sollte ich ganz aufgeben. Denn ich bin so mühevoll und beladen, wie wir es gerade am Schluss gesungen haben. Und wir sehen es hier, wie schlimm es eigentlich um uns steht in unserer Ohnmacht, wenn wir jetzt noch ein Stück weit weiterlesen. Und dann kommt gleich der Lichtblick. Gleich ist es geschafft. Gleich sind wir raus aus dem Vorhof der Hölle. Und wir lesen hier, wieder und wieder flehte dieser Mann Jesus an oder auch der Dämon, diese Dämonen nicht aus der Gegend fortzuschicken. Und in der Nähe weidete dann eine Schweineherde an einem Abhang. Ja, jetzt sind wir bei den Schweinen so langsam. Und die Geister flehen, lass uns in die Schweine fahren. Und Jesus erlaubt es ihnen. Und da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine. Und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. 2000 Schweine für ein Menschenleben. Der Preis, dass dieser Mensch gerettet war, befreit war, waren 2000 Schweine, nicht weniger. Eine Legion Dämonen in ihnen heißt 6000. Ja, das war eine Legion damals. So viele Mächte haben in diesem Mann gezerrt und ihn zerstört, sodass er auch wahrscheinlich nicht mal mehr was gefühlt hat und sich schlug, um noch was zu fühlen. So sehr schrie er in seiner Seele und selbst und konnte einfach nicht. Und 2000 Schweine waren nötig, dass es wieder gut wird für ihn. Das ist eine Ohnmacht, die dahinter gesteckt haben musste. Und ich merke das bei mir, wenn ich selber merke, ich möchte eigentlich aufgeben, dass ich dann auch irgendwie verhärtet werde. Dass ich es nicht mehr ertragen kann. So wie dieser Mann, mit dem ich joggen war, der in seiner Krankheit eigentlich auch nicht mehr konnte und auch sagte, ey, ich kann einfach nichts mehr fühlen, weil das so schlimm ist. Ich ertrage es einfach nicht mehr und da wird man kalt. Und manchmal erlebe ich das bei mir auch, dass ich dann kalt werde und dann die Liebe zu Gott genauso abnimmt. Und das verändert mich. Ich vergesse. Ich vergesse, was er Gutes an mir getan hat. Und dann schwimme ich schon wieder dort an der Rutsche und begebe mich erneut in Gefahr und in Schwierigkeiten. Das ist die eine Seite. Es ist manchmal ein verhärtetes Gewissen, was uns trifft, wenn wir vergessen, wie es eigentlich um uns steht und woraus wir gerettet wurden. Und der andere Punkt ist, dass es auch die billige Gnade sein kann. Wir sagen, die Gnade ist ein unverdientes Geschenk Gottes, das wir alle bekommen, was wir haben dürfen. Und das stimmt. Und das ist auch richtig so. Doch manchmal vergessen wir den Preis dafür. Diese 2000 Schweine und noch viel mehr, was Jesus am Kreuz getragen hat für uns. Jesus, dem war es gerade nicht billig, dass wir dieses Geschenk haben, das Geschenk der Freiheit. Es war eine teure Gnade. Es ist keine Ramschware, wenn wir jeden Tag aufs Neue sagen, ja, Herr, vergib mir, ist doch okay. Du bist doch dafür gestorben. Ja, ist er auch. Doch es bringt uns dazu, dass wir auch genauso mit unserem Leben umgehen. Genauso locker vor dieser Rutsche herumschwimmen und uns das gar nichts bedeutet. Wir wissen, wir werden eh gleich wieder gerettet. Das ist alles gut. Und wir ordnen das als Glaube ein, dass wir so frei mit der Gnade umgehen. Doch es macht uns empfindungslos und es führt uns eigentlich von Gott selber weg, Stück für Stück. Ich habe diesen Text hier genannt, unsere Ohnmacht vor dem Kreuz. 2000 Schweine hat es gebraucht für den einen Mann. Was hat es für dich geheißen, dass du gerettet wurdest? Was war der Preis für dich? Und wenn ich so in meiner Empfindungslosigkeit, in meiner Ohnmacht dastehe und nicht weiter weiß, dann mache ich eins, ich knie nieder vor Gott. Und das ist jetzt das ganz einfache Geheimnis für mein Leben, wie ich eigentlich irgendwie klarkomme. Ich knie nieder und ich sehe das Kreuz und ich sehe, wer da dran hängt. Und ich lege Jesus alles vor die Füße, jede Sünde, die mir gerade einfällt, selbst die kleinen. Und ich sage, Jesus, du hängst gerade da wegen mir, du bezahlst gerade für mich unter Leid und Schmerz. Und ich habe es verbockt. Und ich habe das leichtfertig gemacht. Irgendwie war es mir in dem Moment sogar egal. Ich wusste, dass ich gesündigt habe, dass ich sündigen werde. Ich wusste, was es dir gerade kostet oder gekostet hat. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und dann werde ich ganz klein. Das ist der Ort, an dem ich zerbreche. Das ist der Ort, an dem ich auch zerbrechen möchte und darf. Dort bei Jesus, vor seinen Füßen. Dann, wenn ich plötzlich merke, dass ich selbst dabei bin, Stück für Stück Nägel in die Hände von Jesus hineinzutreiben. Ich bin dafür schuld. Das ist meine Schuld. Und das, was mich tatsächlich aufbrechen lässt, ist genau dieses Wissen. Und da sind wir in Römer Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße treiben will? Der Gedanke daran, was Jesus für dich und für mich gemacht hat, das wirkliche Betroffensein darüber, die Tiefe zu begreifen, unserer Schuld und unserer Verlorenheit, das ist das, was uns in die Arme Gottes trägt und was uns heil machen kann. Was passiert, wenn wir das dann so tun? Wir kriegen Hoffnung und wir dürfen Hoffnung haben. Dort am Kreuz entsteht die Hoffnung. Jetzt wird es immer lichter für uns nach dieser dunklen Hölle und Beschreibung des Ganzen. In unserer Ohnmacht gibt es Allmacht. In unserer Ohnmacht ist da einer, der völlige Kontrolle über das Ganze hat. In unserer Hoffnungslosigkeit gibt es Hoffnung durch Jesus, der diesem Mann geholfen hat und es auch bei uns tun will. Und wir lesen, die Hirten flohen und erzählten in der Stadt von dem, was geschehen war. Und die Menschen kamen herbeigelaufen, sie wollten es selbst sehen. Und es sammelte sich eine große Menge um Jesus. Und dieser Mann, der besessen war, der sitzt da plötzlich, ordentlich gekleidet, bei klarem Verstand. Und als die Leute das sahen, bekamen sie Angst. Da hat Jesus eingegriffen. Die Schweine, die wurden mit diesem ganzen üblen Zeug mitten ins Wasser geworfen, weit weg von diesem Mann, und er sitzt plötzlich dort, ganz vernünftig. Und das möchte ich dir und mir heute auch zusprechen, in deiner Hoffnungslosigkeit, in all den Fragen, die du hast, die du Gott vorsetzen möchtest, ist er da. Und er möchte und kann und will dir helfen. Er möchte deinen Sturm beenden und er kann es. Er kann es deswegen, weil es da Dämonen gab, die sich vor Jesus hingestellt haben und ihn angefleht haben. Diese Dämonen haben Jesus bei Gott selbst beschwört. Also sie haben Gott selbst als höchste Instanz, als höchste Macht anerkannt. Und wenn schon das Dämonen tun, dann dürfen wir das doch auch glauben. Und wir dürfen wissen, dass in unserer Hoffnungslosigkeit Gott da ist und auch uns retten kann. Er kann es auch mit den Dämonen aufnehmen, auch mit deinem und meinem Leben. Jesus kann und er will. Und auch das dürfen wir uns bewusst sein. Jesus kann, er wartet auf uns. Nein, er kommt uns sogar entgegen. Jesus ist dort durch diesen Sturm durchgefahren, auf dem See, hin auf diese andere Stelle. Und er wusste, dass es nur diesen einen Menschen gibt, der seine Rettung annimmt. Nur dieser eine. Und für den ist er übers Wasser gekommen, um ihn zu retten. Und so gilt das auch für dich. Wenn du dich als letzten Menschen auf der Erde ansiehst, verloren von Menschen, einsam, verlassen von Gott selbst, vielleicht fühlst du dich auch so in deinen Kämpfen, dann darfst du wissen, Gott macht sich jeden Tag neu auf den Weg zu dir. Er wartet auf dich. Und du musst was tun. Du musst ihm entgegenlaufen, so wie dieser Mann es auch getan hat. Ich glaube daran, dieser Mann lief Jesus entgegen aus eigener Kraft, aus eigenem Wunsch. Die Dämonen hatten Angst vor Jesus. Ich denke, sie wären gerne weggelaufen. Aber der Mann hat gesagt, mit letzter Kraft, ich muss zu Jesus. Und wenn ich bei ihm bin, dann wird alles gut. In deinen Stürmen, in deiner Ohnmacht, in deiner Machtlosigkeit ist Jesus da und wartet und kommt dir entgegen. Er kann und er will dir helfen. Und dafür hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Dieser einsame, arme Mann dort bei den Gräbern, den können wir ein Stück mit Jesus vergleichen. Jesus selber wurde auch aus der Stadt rausgetrieben. Jesus wurde auch gebunden. Jesus wurde auch gefoltert. Jesus schrie auch Schreie aus am Kreuz. Jesus wurde auch von Steinen geschlagen, von den Peitschenhieben. Jesus selbst wurde von Dämonen gequält und vom Zorn Gottes, den dich und mich eigentlich erwarten würde. Jesus hat das alles getan. Und deswegen gibt es Hoffnung für dich und für mich. Es ist alles bezahlt. Es ist alles geregelt. Selbst in unseren Kämpfen. Diese Sünde, die in dir und mir immer noch irgendwo rumschwelt und uns immer wieder zu dieser Rutsche treiben will, es ist alles geklärt und erledigt. Was wir tun dürfen, ist, zu Jesus zu kommen, vor sein Kreuz zu zerbrechen und ihm machen zu lassen, ihm die Kontrolle zu übergeben. Ich erlebe es so, dass das Kreuz mir immer die richtige Antwort gibt. Dann, wenn ich frage, warum lässt du dieses Leid zu, an mir oder an meinen Mitmenschen, auch in meinen Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Warum? Und es ist sofort so, dass der Heilige Geist sagt, schau zum Kreuz und ich werde still. In meinem Sturm werde ich still sofort, wenn ich vor dem Kreuz stehe, weil Jesus dort hängt und sagt, ich habe schon alles getragen. Ich habe mehr getragen als dein Leid und ich habe es gern getan. Ich weiß, wie du dich fühlst in deiner Situation. Auch wenn ich jemanden nicht vergeben kann und damit auch kämpfe. Und ich sage, wie konnte mir jemand das und das antun? Dann antwortet der Heilige Geist sofort, guck zum Kreuz und ich gucke hin und ich werde still. Und ich weiß, mir wurde vergeben. Ich kann und ich will auch vergeben. Jesus ist gekommen, um an deiner Ohnmacht und an meiner Ohnmacht Anteil zu nehmen. Er schenkt auch uns diese Schweine, die wir brauchen, um irgendwie gerettet zu werden. Und das ist eine Hoffnung, auch in deinen Süchten, in deinen Zwängen, in deiner Gefangenschaft, die du hast, wo auch immer. Gott möchte dich aber genau da abholen, möchte dir Hoffnung geben, aber auch Heil, befreien von dem, was du vielleicht einsam und heimlich auf deinen Gräbern tust, da wo es keiner hört, keiner sieht, in deinen Gedanken, in dem, was du tust, versteckt vor den anderen. Da möchte er dich abholen, möchte dich neu machen und erwecken. Jesus ist es, vor dem wir unsere Scherben ausbreiten dürfen und er setzt sie neu zusammen. Wir müssen es zulassen. Und dann beginnt ein neues Bild, ein neues Leben mit ihm und zwar jeden Tag aufs Neue. Das ist die Hoffnung, die Gott dir und mir anbietet. Das ist sein Angebot. Und wir lesen weiter, diejenigen, die miterlebt haben, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählte es den anderen und da baten sie Jesus fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Man könnte meinen, immer ist es diese billige Gnade, uns wird vergeben und es ist alles gut. Aber scheinbar ist es nicht so. Diese 2000 Schweine taten weh, taten den Menschen dort in der Stadt weh. Und sie sagten sich, oh, das ist ein hoher Preis. Wenn jetzt jeder 2000 Schweine geben muss, um gerettet zu werden, oh nee, das ist mir zu teuer. Da verliere ich ja die Kontrolle. Mit diesem Wohlstand der Schweine habe ich Kontrolle, ich will sie nicht abgeben. Nein, ich behalte das mal alles schön für mich, ich mache mein Ding und das reicht mir. Und so frage ich dich heute, an welchen Stellen deines Lebens hast du Ohnmächte, die du versuchst selbst zu kontrollieren? Wo hast du Fragen in Richtung Gott, mit denen du nicht umgehen kannst? Gott sagt dir heute, komm zu mir und ich werde dich frei machen. Ja, es hat einen Preis. Vielleicht musst du loslassen hier und da. Dinge, die dich beschweren, die dich gefangen nehmen. Das kann sein. Aber Jesus kann und er will es tun. Auch heute, auch hier. Das bedeutet, wenn du noch nicht an Gott glaubst, dann ist er heute da und öffnet seine Arme für dich. Heute kannst du kommen und du wirst Befreiung erleben. Und wenn du selbst in deinen Süchten und deinen Gefangenschaften unterwegs bist, darfst du wissen, heute ist Jesus da und heute könnte der Tag deiner Befreiung sein. Und als Jesus wieder in das Boot gestiegen ist, dann bat ihn dieser Mann, der gerettet wurde, mit ihm gehen zu dürfen. Und Jesus sagt, nein. Du gehst jetzt erstmal zu deiner Familie und erzählst, was du erlebt hast, wie gnädig ich gewesen bin. Und der Mann, der lief dann los und erzählte die gute Botschaft in der ganzen Gegend und die Menschen waren erstaunt über das, was sie hörten. Und damit möchte ich noch einmal schließen mit diesem neuen Leben, wenn wir gerettet wurden von ihm selbst, wenn wir Heil erfahren haben. Und das ist, glaube ich, hier sehr entscheidend und gar nicht so einfach. Jesus sagt nicht, so, jetzt habe ich dich befreit, jetzt ist alles gut, jetzt kommst du mit mir mit. Er sagt, du bleibst. Du gehst in deinen Scherbenhaufen. Du gehst dahin, wo du selbst vielleicht Verletzungen anderen zugefügt hast. Du gehst dahin, wo du selber Verletzungen erlebt hast. Und du machst dort erstmal alles gut. Du sammelst erstmal die Scherben auf. Und ich glaube, der Mann konnte es. Der wurde gerade so gerettet von diesen bösen Mächten. Und der sagt sich, wenn ich so viel Heil erlebt habe in meinem Leben, dann gehe ich los zu meiner Familie, muss vielleicht selber Buße tun. Ich gehe los und schaffe Heil, weil ich es will, weil ich es selbst erfahren habe und weil das gut tut. Und das möchte ich weitergeben. Plötzlich entsteht da so ein innerer Zug zu Heil, zu Frieden in uns, nachdem wir selbst zerbrochen und heil gemacht wurden. Das ist so der eine Punkt, zu sagen, ja, ich muss ein Stück weit aufräumen und Verantwortung übernehmen für das, was da war. Das gehört zur Buße dazu. Sich wirklich umzukehren, wirklich umzukrempeln. Und das heißt, den Stolz auch mal beiseite zu legen, zu vergeben, wo man es vielleicht vorher nicht kann. Es bedeutet ja einfach, demütig zu werden und zu bleiben. Es bedeutet einfach, abzugeben und ja, zu lieben, zu sein, so wie Gott uns auch gemacht hat. Es kann auch bedeuten, dass du ins Licht treten musst. Damit möchte ich auch noch mal abschließen. Wenn du Süchte hast und du kämpfst schon vielleicht lange damit, egal was es ist, oder blöde Eigenschaften, du ärgerst dich dran, du kommst nicht davon los, dann kann es sein, dass du neben der Vergebung, die Gott dir ausspricht, auch noch wichtig für dich ist, dass du in deine Stadt gehst, dass du dich jemandem anvertraust, dass du es Licht werden lässt in deinem Leben. Dass du hier einen der Pastoren ansprichst, einen der Prediger und sagst, ich habe da ein Thema, bitte bete für mich, ich möchte Rechenschaft abgeben. Das ist sehr häufig ein ganz wichtiger Punkt, ein Punkt, der ja auch gerne mal vergessen wird, weil wir es versuchen, mit uns selber und mit Gott zu lösen und meinen, damit ist alles gut. Wir werden gleich zusammen ein Lied singen und es geht um die Quelle des Lebens. Lass uns das doch gemeinsam zusingen. Lass uns zusingen, dass wir sagen, hey, manchmal fühle ich mich so durstig, ich kämpfe mich so ab in meinem Leben, ich komme nicht voran, aber dann ist es doch gerade schön, sich das zuzusingen. Es gibt da die Quelle des Lebens und ich darf kommen, wie ich bin und ich werde aufgefüllt. Heute ist genau dieser Tag. Mach dich auf den Weg zu ihm, er wird sich auf den Weg zu dir machen. Amen.